Ich dachte vorhin so, als die Kinder so rausrannten, so müsste es eigentlich immer sein, ne? Dass man ab zum Gottesdienst rennt, ne? Weil man eine Erwartung hat. Die sind ja so schnell hier rausgezischt. Klasse.
Früher 80 Kilometer gegangen.
Ja, genau. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ne? Darin können wir uns ein Vorbild sein. Ja. Aber das bedeutet natürlich auch, dass sie etwas erwarten. Wer nichts erwartet, rennt nicht. Das heißt, sie erwarten etwas. Und wir haben in unserem Land im Kirchenjahr jedes Jahr einen Sonntag, da wird ganz offiziell ein Text angeboten, der etwas Wunderbares zum Ausdruck bringt. Das Kostbarste überhaupt, was Menschen erfahren können. Und jedes Mal am Sonntag nach Ostern soll darüber gepredigt werden. Ich habe aber den Verdacht, dass die meisten Menschen unseres Landes gar nicht wissen, was für eine Botschaft das ist. Und dass sie manchmal auch in den Kirchen viel zu kurz kommt. Deshalb möchte ich diesen Predigttext nochmal aufgreifen, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich lese ihn mal nach der guten Nachricht. 1. Petrus 1, Abvers 1. Diesen Brief schreibt Petrus, der Apostel von Jesus Christus, nach Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Gott, der Vater, hat euch erwählt, wie er es von Anfang an beschlossen hatte. Er hat euch durch den Heiligen Geist ausgesondert und zubereitet, damit ihr euch Jesus Christus im Gehorsam unterstellt und durch sein Blut reingemacht werdet. Gnade und Frieden sei mit euch in immer reicherem Maß. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Dieser Vers ist dieser Vers, der immer am ersten Sonntag nach Ostern vorkommt. Diese Hoffnung richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen, an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Zunächst bis dahin. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Mein Thema lautet Wiedergeboren zu neuem Leben. Wiedergeboren zu neuem Leben. Um 1740 suchte eine Gräfin für ihren Jungen einen Erzieher. Man empfahl ihr den später berühmt gewordenen Dichter Gellert. Die Gräfin ließ den jungen Gelehrten kommen und war tief beeindruckt von seiner Klugheit und von seiner Frömmigkeit. So machte sie ein Angebot großzügiger Vergütung und stellte auch sonst sehr angenehme Bedingungen. Doch zum Schluss sagte sie: Herr Gellert, ich bitte mir nur eines aus. Sie genießen ja wegen Ihrer Gelehrsamkeit den besten Ruf. Ich verlange nichts als einen lichten Anstrich von Sprachen, Geographie und Geschichte. Auch wegen ihrer Frömmigkeit genießen sie den besten Ruf. Machen Sie aus meinem Jungen aber keinen ständig betenden Christen. Es genügt mir vollkommen, wenn mein Sohn die 10 Gebote lernt und sonntags in die Kirche geht. Also verstehen Sie mich recht, ich wünsche von allem nur den rechten Anstrich. Gellert blieb einen Augenblick stumm und dann sagte er zu ihr: Gnädige Frau, wenn das Ihr Ernst ist, dann rate ich Ihnen, nehmen Sie lieber einen Anstreicher. Und er empfahl sich und ging. Er hat diese Stelle nie angetreten. Für viele Menschen in unserem Land trägt das Christsein den Charakter eines frommen Anstrichs. Bei der Taufe einmal aufgetragen, wird er 2 bis 3 Mal im Jahr bei einem Gottesdienst aufgefrischt, ein wenig renoviert. Aber im Lauf des Lebens blättert der fromme Anstrich ab und am Ende bleibt nicht mehr viel. Auch nicht mehr viel an Hoffnung über den Tod hinaus. Für viele, die sich Christen nennen, ist der Tod das furchtbare und schreckliche Ende des Lebens. Dietrich Bonhoeffer hat kurz vor seiner Hinrichtung an Bischof Bell übermitteln lassen: Das ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Wie konnte er das sagen? Oder René Müller, ein bekannter Fußballspieler aus der ehemaligen DDR, spielte für das nationale Team und er sagt zu seiner Zeit damals: Wie meine anderen ostdeutschen Mitbürger kann ich mich noch an das Gefühl von Einsamkeit und Leere erinnern, das wir unter dem kommunistischen Regime verspürten. Aber auch im kapitalistischen System des Westens suchen die Menschen nach etwas, das ihre innere Leere füllt und ihrem Leben Sinn gibt. Als er 1991, also kurz nach der Wende, bei einem Spiel mit Bayer Leverkusen einen Christ kennenlernt, sagte er zu ihm, war sehr wütend: Jesus hatte 2000 Jahre lang eine Chance mit unserem Land, jetzt ist der Kommunismus an die Reihe. Ein Mann mit innerer Leere, erfolgreich im Sport, Gefühlen der Einsamkeit, der sich aber nicht eingesteht, die er sich nicht eingesteht, erlebt als Kommunist in der Ablehnung des christlichen Glaubens. Die christliche Religion ist für ihn eine Versagerreligion. Warum konnte Dietrich Bonhoeffer angesichts des Todesurteils vom Beginn des Lebens sprechen? Und wie finden Menschen wie René Müller Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die sie durchs Leben trägt? Und da gibt es von der Bibel her nur eine einzige Antwort. Und diese Antwort lautet: durch die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt zu einem neuen Leben, die durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist geschieht. Die katholische Kirche hat die Lehre von der Wiedergeburt lange verboten. Darüber durfte nicht gesprochen werden. Es durfte auch niemand die Bibel lesen, weil die Kirche nur so die Gläubigen in der Abhängigkeit von ihr, von der Kirche, halten konnte. Heute haben auch unsere katholischen Freunde in unserem Land die Möglichkeit, die Bibel in unserer Sprache zu lesen. Und es gibt, da bin ich ganz sicher, auch in der katholischen Kirche wiedergeborene Christen, die genau das erfahren haben. Von Neuem geboren durch Gottes Geist und durch Gottes Wort. 3 Gedanken dazu. Erstens, wir brauchen die Wiedergeburt. Wir brauchen die Wiedergeburt. Es war ja zur Zeit der ersten Christen ungefähr um das Jahr 65 nach Christus. Der römische Kaiser Nero hatte Rom anzünden lassen und den Christen dafür die Schuld in die Schuhe geschoben. Rom trug damals unter den Christen vielfach den Decknamen Babylon. In dieser Zeit schreibt der Apostel Petrus diesen Brief an die Christen in Kleinasien. Und wenn man den ganzen Brief liest und auch den 2. Petrusbrief liest, dann merkt man, dass durch diesen Brief hindurch solch eine Spannung geht. Wir sind doch nur ein kleiner Haufen, wenige Leute. Die Verfolgung hat entweder schon begonnen oder wir sind mittendrin, also diese große Spannung. Und die Frage ist, wie können wir denn jetzt hier auch überleben? Was hält uns denn? Welche Hoffnung trägt uns durch? Werden irgendwann all unsere Gemeinden zerstört werden? Werden wir alle umgebracht werden? In solch einer Situation schreibt Petrus diesen Brief und stimmt ganz hoch an, wie wir es gerade gehört haben. Ganz hoch und ermutigend stimmt er an. Nicht tief, dass er sagt, es ist alles furchtbar und es wird auch noch viel schlimmer werden. Nein, er möchte ihnen die Augen öffnen für die Hoffnung, in der sie stehen und die auch in Zukunft für sie gilt. Er schreibt an die, die Gott kennen als ihren Vater, die von ihm ins neue Leben berufen wurden, die im Gehorsam gegenüber Jesus Christus leben, die um das Blut Jesu Christi wissen, das für sie vergossen wurde und die die Kraft des Heiligen Geistes erfahren haben. Gnade und Friede von Gott soll ihr Leben bestimmen. Woher hatten sie diese Gnade und diesen Frieden bekommen? Woher hatten sie die lebendige Hoffnung gewonnen? Petrus erinnert sie und stürmt praktisch mit einem Lobgesang nach vorne. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, heißt es in der Lutherbibel, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Wiedergeburt können wir nicht kaufen. Na? Ich habe jetzt mal eine Zahl gelesen in einem kleinen Taschenbuch, das, weiß nicht, ob es ganz aktuell war, dass die Bundesregierung 258 Milliarden Euro irgendwie Schulden hat oder Schulden macht, keine Ahnung. Kriegt man erstmal einen Schrecken, wenn man sowas hört, ne? Und zwei Zeilen weiter stand, die Deutschen haben 5.000 Milliarden Euro auf ihren Sparkonten. Wow. Könnte es sein, dass wir denken, wir können eine Menge kaufen? Ja. Für unser Geld, vielleicht sogar die Seligkeit? Geht nicht. Die Wiedergeburt können wir nicht bei einem Preisausschreiben gewinnen. Wir bekommen sie nicht vererbt. Und doch ist die Wiedergeburt das wichtigste Ereignis für uns Menschen. Sie ist die Voraussetzung für unser Christsein. Ohne Wiedergeburt keine lebendige Hoffnung. Zu Jesus kam ein Mann in der Nacht, ein Gelehrter, Nikodemus. Der hatte so diese Frage, der war gottesfürchtig, der wusste Bescheid im Alten Testament. Der kannte das. Er war studiert. Der hatte das gelernt, der hat es ja weitergegeben als andere. Aber in seinem Herzen blieb die Frage, wie ist das eigentlich mit dem, was ich hier lehre und mit meinem Leben? Wie ist das eigentlich mit dem, was die anderen mich fragen, zu göttlichen Dingen und dem Leben? Und dann war da dieser Jesus. Und da hat er sich den Mut gefasst, hat gedacht, den muss ich mal fragen. Und dann hat er ihn gefragt. Nachzulesen Johannes 3. Und Jesus sagt zu diesem Mann in der Nacht, schau, Nikodemus, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Das muss für diesen Mann ein großes Rätsel gewesen sein. Dieser Satz. Von oben geboren. Und dann kommen die beiden miteinander ins Gespräch, können Sie ja mal zu Hause nochmal nachlesen, was Jesus dann sagt. Neues Leben gewinnen wir also von oben. Wir brauchen sie, ja, aber wir gewinnen sie nicht durch uns, sondern sie wird uns geschenkt von oben her, von Gott selbst, durch Jesus Christus. Wir gewinnen sie nicht durch andere Menschen, nicht durch die Kirche, nicht durch Umstände, nicht durch Traditionen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben sollen. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Damit hat er die Wiedergeburt gemeint. Jesus ist für dich und für mich in diese Welt gekommen, damit wir durch ihn das Leben aus Gott geschenkt bekommen können. Und Jesus wusste, dass er gekommen war, um uns Menschen den unmittelbaren Weg zu Gott wieder zu ermöglichen. Und dazu gab es keinen anderen Weg, als für uns zu sterben. Als Johannes Jesus sieht, gewinnt er diesen Blick dafür und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der ganzen Welt trägt. So eine prophetische Schau, ne? Konnte er noch nicht wissen. Kreuzigung war ja noch nicht passiert. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünden einer ganzen Welt trägt. Zu allen Zeiten. Und der Prophet Jesaja sagt auch in einer prophetischen Schau: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus Christus starb am Kreuz für dich und für mich. Und er wurde von Gott auferweckt, damit wir neues Leben geschenkt bekommen, eine lebendige Hoffnung gewinnen. Von daher sind alle Voraussetzungen für unsere Wiedergeburt durch Jesus erfüllt worden. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir können nichts dazu tun. Wir müssen auch nichts dazu tun. Alle Voraussetzungen hat Christus für uns erfüllt. Er hat uns die Liebe Gottes gebracht. Er starb aus Liebe zu uns. Er hat all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Er überwand die Macht der Sünde, die Macht des Todes und die Macht der Hölle. Und er wurde auferweckt und lebt und will auch heute, dass Menschen durch ihn eine lebendige Hoffnung gewinnen. Von daher gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wichtig in unserer Zeit, Wiedergeburt hat nichts damit zu tun, wie es in anderen Religionen das gibt, wie der Wiederkehr aller Dinge. Dass man stirbt und dann wieder in einen Kreislauf hineinkommt und wieder zur Erde kommt und wieder vielleicht als Tier oder als ein anderer Mensch. Ja, man kann es heute auch in Illustrierten in unserem Land lesen, sehr beliebt, wo dann jemand schreibt zum Beispiel, ich habe den Eindruck, ich habe schon mal gelebt. Ich war 1738 eine Küchenmagd in Schönstatt, ne? Oder sowas. Also das meint die Bibel nicht, wenn sie von Wiedergeburt spricht. Das ist ganz wichtig. Weil es kann Ihnen heute begegnen, wenn Sie sagen, ja, ich bin überzeugt, Wiedergeburt ist wichtig, dass Ihr Gesprächspartner sagt, das glaube ich auch. Wiedergeburt ist wichtig. Und ich werde in meinem nächsten Leben wiedergeboren werden als. Ja, das ist natürlich der Extremfall. Nur dieses Wort, ne, das ist wichtig, das ist zum Teil irreführend. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hineinschauen, was sagt die Bibel. Deshalb jetzt mein zweiter Gedanke. Wie empfangen wir denn die Wiedergeburt? Es kam vor kurzem ein Film im Fernsehen. Ich habe ihn mir nicht angetan, aber ich habe das Buch mal so quer gelesen, weil das vor einiger Zeit mal in aller Munde war und dieser Autor immer wieder von sich reden macht, nämlich der Autor Dan Brown. Sakrileg war das Buch, ich weiß nicht, wie der Film hieß. In diesem Buch, der ein Roman ist, wird das Leben Jesu verfälscht dargestellt. Sehr geschickt werden angeblich historisch verbürgte Tatsachen berichtet, die das Geschehen aus der Kirchengeschichte und aus der Geschichte der ersten Christenheit verdrehen und verfälschen. Wirklich sehr geschickt gemacht. Laut Dan Brown hat Jesus Maria Magdalena geheiratet. Er hatte dann später mit ihr mehrere Kinder. Und das Geschlecht der Merowinger in Frankreich geht auf Jesus zurück. Wäre das so, dann wäre Jesus irgendwann gestorben als Großvater, ne? Oder so. Und es gäbe für niemanden eine Chance, irgendeine Hoffnung mit diesem Namen zu verbinden. Das muss uns bewusst sein bei allen Theorien und Philosophien und Ideen, wenn man Jesus ohne das Kreuz und ohne Ostern haben will. Aber nun ist es ganz anders. Durch Jesus Christus haben Millionen von Menschen eine unverlierbare Hoffnung gewonnen. Eine ewige Hoffnung. Und René Müller beschreibt das so aus seinem Leben: Die Worte, die der Spieler von Bayer Leverkusen mir gesagt hatte, hatten eine viel stärkere Wirkung auf mich, als ich mir anmerken ließ, und brachten mein Herz in Aufruhr. Einige Monate später traf ich einen brasilianischen Fußballspieler, der tiefgläubig war. Er hatte stets ein Paket mit christlicher Literatur bei sich, einschließlich einer Bibel, die er während dem üblichen Händeschütteln auf dem Fußballplatz dem Kapitän der gegnerischen Mannschaft übergab. Ich glaube, das dürfen die heute nicht mehr. Damals war es noch so. Und so kam ich in den Besitz meiner ersten Bibel. Kurze Zeit später, als meine Mannschaft für ein 10-tägiges Training wegfuhr, bat ich meinen Trainer um mein eigenes Zimmer und habe in der Bibel gelesen. Was mich am meisten beeindruckte, war die Auferstehung Jesu. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, entweder ist dieser Jesus der größte Spinner aller Zeiten oder er ist die größte Wahrheit. Ich war von Schuld geplagt und noch nicht bereit, an Jesus zu glauben. Ich schloss mich einer Bibelstunde an, um mehr über Gott zu erfahren. Meine Freunde aus dieser Gruppe erkannten meine innere Unruhe und mein seelisches Chaos und rieten mir nicht länger zu leiden, sondern direkt zu Jesus zu gehen. Genau das tat ich auch. Ich kniete neben meinem Bett nieder und betete: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann mach mit mir, was immer du willst. Dieses einfache Gebet war der Beginn eines wirklichen Wunders. Auferstehung wurde für mich zur persönlichen Realität. Ich sage damit nicht, dass ich alles verstehe, aber ich bin sicher, dass Jesus lebt, dass auch ich für immer mit ihm leben werde. Heute hilft mir mein Glaube an Jesus, die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern. Er unterstützt mich in allen Dingen. Dieses persönliche Lebensbeispiel macht schon deutlich, wie Wiedergeburt im Leben eines Menschen geschieht. Was ist Wiedergeburt im biblischen Sinn? Einige Gedanken dazu. Einmal, die Wiedergeburt ist ein göttliches Geheimnis. Gott schenkt uns die Sehnsucht nach ihm ins Herz. Gott schenkt uns die Sehnsucht nach neuem Leben, nach neuer Hoffnung ins Herz. Und deshalb sollten wir dafür beten, dass Menschen eine solche Sehnsucht gewinnen. Die Sehnsucht nach Glück und nach Erfolg und nach Gesundheit und nach materiellem Besitzstand, das haben die Menschen. Ne? Und das sagen sie auch, Hauptsache gesund. Ne? Oder ach, ich würde auch mal so gerne im Lotto gewinnen. Ne? So, das hören wir. Oder ein super Urlaub, sodass ich das Jahr wieder gut durchleben kann. Solche Sehnsüchte haben Menschen. Aber hinter diesen Sehnsüchten verbirgt sich oft eine tiefere Sehnsucht. Und es wird dann deutlich, wenn diese Glückssehnsüchte einen Knacks bekommen. Wenn ich plötzlich schwer krank wird, wenn die Firma Konkurs geht, wenn im Urlaub ein schwerer Unfall passiert. Ja, und dann ist das Glück dahin. Und dann ist der Mensch im 21. Jahrhundert oft hilflos. Wir Christen sollten dafür beten, dass Menschen eine Sehnsucht gewinnen nach dem Eigentlichen im Leben. Von Ernst Völker las ich mal zur Wiedergeburt Folgendes. Wiedergeburt fängt damit an, dass Menschen durch das gehörte Wort Gottes zur Einsicht kommen. Wir sind verloren und wollen es nicht bleiben. Es handelt sich um einen inneren Vorgang im Herzen, der durch das lebendige Wort Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes entsteht. Also ein Funke, der entfacht wird. Wiedergeburt ist dann auch eine göttliche Schöpfung, ein wirkliches Geschehen. Gott, der Vater, ist es, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit die Wiedergeburt ermöglicht. Schon im Alten Testament verspricht Gott, wobei das Wort Wiedergeburt im Alten Testament überhaupt gar nicht vorkommt, die Sache aber ja, in Hesekiel 36 verspricht Gott seinem Volk: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch das Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben. Hesekiel 36, 26. Und Paulus schreibt, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung, was er früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Also Wiedergeburt als ein wirkliches Wirken unseres Schöpfers. Und zur Wiedergeburt gehört die Umkehr des Lebens und die Hinkehr unseres Lebens. Also Umkehr von erkannter Schuld, von einem Leben ohne Jesus, dass ich dazu stehe und mich davon abwende. Dass ich mir das eingestehe, jawohl, ich bin verloren. Ohne Jesus. Als die ersten Zuhörer einer christlichen Verkündigung die Menschen an Pfingsten in Jerusalem die Predigt des Petrus hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und da haben sie gefragt, was sollen wir tun? Was ist denn jetzt dran? Dann sagt Petrus, kehrt um. Und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Umkehr meint, ich erkenne mich als verloren an, ich will es aber nicht bleiben. Ich will meinen Sinn ändern, ich möchte ein neues Leben empfangen. Umkehr meint, konkrete Schuld meines Lebens, wo ich betrogen habe, wo ich gelogen habe, wo ich gestohlen habe, auch einzugestehen, zu bekennen. Ohne Umkehr keine Wiedergeburt. Und gleichzeitig diese Hinkehr zu Jesus. Ich bringe mein Leben ihm, auch wenn ich ihn nicht sehe, doch bringe ich es ihm. Ich bitte ihn, in mein Leben zu kommen als mein Erlöser und Herr. In einem Büchlein fand ich ein Gebet, das das zum Ausdruck bringt. Ich lese es mal vor. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Die genaue Formulierung kommt es nicht unbedingt an, aber auf Umkehr und Hinkehr des Herzens zu Jesus. Wir leben ja in einer Zeit, die sehr religiös ist. Die Atheisten machen zwar immer wieder mal lautstark von sich reden, aber im Grunde genommen ist es eine kleine Gruppe. Es gibt so ein religiöses Fluidum. Ja? Der Mensch ist irgendwie religiös. Und da ist es ganz wichtig, dass wir für uns in unserem Herzen die Entscheidung treffen, wohin gehöre ich? Gehöre ich zu Jesus? Oder wem gehöre ich? Wer Jesus Christus seinen Herrn nennt und ihm das Leben anvertraut hat, der ist wiedergeboren. Auch ganz wichtig. Der muss nicht warten auf ein besonderes Gefühl, der muss nicht warten auf ein besonderes Ereignis noch, sondern der ist wiedergeboren. Und zu dieser Wiedergeburt gehört, dass der Geist Gottes in das Leben einzieht. Und er macht das, wenn unser Leben Jesus Christus anvertraut wird. Paulus schreibt den Christen in Korinth, wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes uns eingibt. 1. Korinther 2, Vers 12. Und auch Jesus hat darüber gesprochen, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt werden bei unserer Wiedergeburt. Er sagte zu Nikodemus, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. In einem Haus war einmal die gesamte elektrische Anlage ausgefallen. Der Handwerker überprüfte alles. Ist alles in Ordnung, ja, Lampen sind in der Fassung und so weiter. Hat alles gecheckt, konnte den Fehler nicht finden. Und dann hat er gefragt, wo ist denn der Hausanschluss für die ganze Anlage? Ist der Hausbesitzer mit ihm runter in den Keller. Und dann entdeckte der Elektriker dort einen Defekt an der zentralen Leitung. Und er reparierte diesen Defekt und alle elektrischen Leitungen standen wieder unter Strom. Der Fernseher funktionierte wieder, die Küchenmaschine, ja, das Radio, Rasierapparat, alles ging wieder. Lampen gaben Licht. Christliches Leben ohne den Heiligen Geist ist wie ein Haus ohne elektrischer Strom. Es ist womöglich alles vorhanden, aber es bleibt dunkel, weil die entscheidende Spannung fehlt. Und wir gehen nach Ostern auch auf Pfingsten zu. Und es ist ganz wichtig, dass wir das zusammen sehen. Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Unsere Glaubensgeschwister aus Japan, die ja von einer anderen Religion herkommen, haben in ihrem Katechismus, den ich sehr schätze, als einmal folgendermaßen formuliert. Seit alters preist die Kirche den Heiligen Geist als den Schöpfer des Lebens und glaubt, dass seine Schöpferkraft neues Leben bringt. Deshalb wartet und hofft sie auf sein Kommen. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir unser altes Ich nicht ablegen und unser neues Selbst anlegen. Der Heilige Geist ist die Kraft der Neugeburt. Durch sein Wirken können wir glauben, dass wir selbst in das reiche Leben der ewigen Liebe des Herrn Jesus Christus hineingenommen sind. Er ist die Kraft, die uns echte Lebensfreude schenkt. Durch den Heiligen Geist ist es möglich geworden, dass wir gegenwärtig im Reich Gottes leben können, das bereits begonnen hat. Wir dürfen als Menschen leben, die bestimmt werden von der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Freude, die Gott schenkt. Damit komme ich zum dritten. Wie wirkt sich denn die Wiedergeburt in unserem Leben aus? Ich sage es jetzt persönlich. Du gewinnst ein Erbe. Du gewinnst ein Erbe. Wie sagt es Petrus? Ein Erbe, das unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich ist, das für dich im Himmel aufbewahrt wird. Ja, schon jetzt. Ich gehe nicht auf die Holzkiste zu in der Erde, sondern auf das unbefleckte Erbe, das für mich als Kind Gottes schon vorbereitet ist. Durch die Wiedergeburt darfst du zur Familie Gottes gehören und bist dadurch zum Erben geworden. Du erfährst die bewahrende Kraft Gottes in deinem Leben. Die Lebenserfahrung lehrt uns, dass Gott seine Kinder nicht vor allem Unglück, vor Leid, vor Krankheit, vor psychischen Störungen, vor Konflikten bewahrt. Aber er will uns durch seine Macht hindurch bewahren. Hindurch bewahren. Dass du durchkommst, dass die Hoffnung dich hindurchträgt, dass du dich getragen weißt und dass du einmal bei ihm bist in der Ewigkeit. Ich fand ein schönes Beispiel, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Wenn im Mittelalter ein deutscher Kaiser beigesetzt wurde, trugen Fürsten den Sarg vor das Domportal. Ne, großer Dom, Tür zu, Fürsten haben den Sarg dort hingetragen. Und dann haben sie angeklopft an diese große Tür. Dann haben sie gerufen, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, begehrt Einlass. Dann haben die Priester von innen gerufen, den kennen wir nicht. Und das wiederholte sich. Und zuletzt tönte es von außen, hier kommt ein Sünder, der durch die Gnade Christi gerettet werden will. Und dann wurde die Tür geöffnet. Das heißt, für die Lebenden sollte das ein Anschauungsunterricht sein, dass allein der Glaube und die Hoffnung auf Jesu Gnade Heil und Rettung bringt und dass es nichts anderes gibt, auf das wir uns verlassen können. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Solange ich noch hienieden bin, so ist und bleibet das mein Sinn. Ich will die Gnade in Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Ein weiteres, du gewinnst eine Freude und Zuversicht, die unabhängig ist von äußeren Umständen und die sich durchsetzen wird. Ihr werdet euch freuen, dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Du gewinnst einen Glauben, der die Feuerprobe besteht. Wie oft wird unser Vertrauen als Christen auch auf die Probe gestellt? Oder wir stehen plötzlich vor zwei Wegen und müssen uns entscheiden, wie soll es weitergehen? Rechts oder links? Und worauf vertraue ich dann? Ich darf auf Jesus vertrauen. Du gewinnst eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Sagt Petrus, ja, in einem kurzen Satz, und er meint damit, es ist diese lebendige Beziehung. Ich sehe unsere Katharina heute auch nicht. Ne? Und sie lebt in Leipzig. Und dennoch habe ich sie lieb. Und wenn sie mich anruft, sagt, na, Papa, wie war es heute in Kölbe? Ne? Kann ich ein bisschen erzählen? Und ich sage, wo warst du? Warst du auch im Gottesdienst? ich sehe sie nicht und habe sie doch lieb. Und so sagt Petrus, so ist es auch mit euch. Ihr seht ihn nicht. Und dennoch habt ihr ihn lieb. Lebendige Beziehung. Und du gewinnst eine neue Richtung und ein neues Ziel für dein Leben. Wir sind befreit zum Dienst. Unser Leben wurde neu, damit es jetzt dem gehört, der uns in seine Nachfolge gerufen hat. Damit wir nach seinem Willen leben. Dass wir Gesandte sind, die in seinem Auftrag unterwegs sind. Dass wir so leben, wie er es sich gedacht hat. Das wäre jetzt eine nächste Predigt zum Thema Heiligung. Das müsste jetzt anschließen, aber vielleicht später mal. Aber etwas hat mich noch sehr bewegt bei der Vorbereitung. Was der Petrus hier nämlich schreibt, und deswegen lese ich jetzt die letzten Verse nochmal. Den Apostel Petrus hat diese Botschaft so bewegt, dass er das nochmal in Verbindung bringt mit den Gläubigen des Alten Testamentes. Und er schreibt folgendermaßen: Nach dieser Rettung, also neues Leben, Wiedergeburt durch Jesus, nach dieser Rettung schauten schon die Propheten aus. Sie haben euch angekündigt, welches Gnadengeschenk Gott euch zugedacht hat. Und sie haben eifrig gesucht und geforscht, um herauszufinden, wann und wie dies alles eintreffen sollte. Der Geist, den wir durch Christus empfangen haben, war schon in ihnen wirksam und zeigte ihnen im Voraus die Leiden, die Christus erdulden musste. Also ich nehme an, dass er hier Bezug nimmt auf Jesaja 53. Und die Herrlichkeit, die ihm daraufhin zuteil wurde. Gott ließ sie erkennen, dass sie ihre Offenbarungen nicht für sich selbst empfangen hatten, sondern für euch, denen dies alles jetzt verkündet worden ist. Die Boten der guten Nachricht haben es euch bekannt gemacht, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, den Gott ihnen vom Himmel gesandt hat. Sogar die Engel brennen darauf, etwas davon zu erfahren. Wir beten. Jesus Christus, was für ein Vorrecht, diese Nachricht in der eigenen Sprache zu haben, das gehört zu haben. Dass wir nicht einfach so dahin leben, ein Stäubchen im Weltall, irgendwann einmal geboren, zu irgendetwas am Leben und irgendwann mal wieder vergehend. Nein, ein Mensch, von dir gewollt, geschaffen, in deine Nachfolge gerufen, mit der Einladung, neues Leben geschenkt zu bekommen durch dein Wort und durch deinen Geist. Eine lebendige Hoffnung, die trägt und hält bis in Ewigkeit. Was für ein Geschenk! Und wir beten dich und deinen Namen darüber an, der du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist, der du auferstanden bist und lebst und der du noch Gnadenzeit sein lässt, dass Menschen zum Glauben finden. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du es noch vielen Menschen schenkst, dass sie diese Sehnsucht nach neuem Leben ins Herz bekommen, dass sie Hunger haben nach Ewigkeitswerden und dass sie dann auf dein Wort treffen, auf Christen treffen, die ein Wegbereiter sind hin zu dir. Schenke du neues Leben, auch in unserem Land, in unserem Volk. Wir bitten dich aber auch in besonderer Weise für all die, die voller Zweifel sind, die ihr Leben dir anvertraut haben, nun in der Anfechtung sind, weil sie manches nicht verstehen. Bitte sei du ihnen besonders nah. Gib ihnen besonders viel Kraft. Tröste sie, ermutige sie. Wir bitten dich auch für die, die vor dem Schritt stehen, ihr Leben dir anzuvertrauen, die es noch nicht gewagt haben. Schenke ihnen viel Mut, dass sie ihr Leben dir anvertrauen. Und wenn es heute ist. Und gemeinsam beten wir dich an mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast und das uns mit vielen Christen auf der ganzen Welt verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.